Willkommen bei Wege ins Ausland, dem Podcast des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich bin Kerstin Zippel und ich bin zuständig für die Werbung für die internationalen Mobilitätsprogramme der Universität. Diese stehen sowohl Studierenden als auch Lehrkräften und Mitarbeitenden offen. Heute geht es um das Thema Praktikum im Ausland. Dafür werde ich mit zwei Personen sprechen. Zum einen mit Julia Friesleben, die im Internationalen Büro für das Promos-Stipendium zuständig ist. Sie wird uns ein bisschen was zu diesem Mobilitätsprogramm erzählen. Und zum anderen werde ich mit Konstantin Haferland sprechen, der Medizin studiert und einen Teil des praktischen Jahres in Südafrika verbracht hat. Dafür hat er eine Promosförderung erhalten und wird uns verraten, wie es dazu kam und was es noch so Spannendes aus dem Alltag in Südafrika zu erzählen gibt. Hallo Frau Friesleben, schön, dass Sie da sind. Ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Was ist denn das Promostipendium und für wen kommt das in Frage?
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Also das Promostipendium ist ein Stipendienprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, also kurz dem DAAD. Dieses fördert Auslandsmobilitäten von Studierenden mit Stipendien für kurzzeitige Aufenthalte. Also kurzzeitig heißt, dass man maximal 6 Monate Förderung in Anspruch nehmen kann. Und für wen das ist, also für alle eingeschriebenen Studierenden der Universität Jena. Dabei muss man aber die Promotionsstudierenden ausnehmen.
Für was genau, also für welche Art von Mobilitäten kann man das Promostipendium denn beantragen?
Beantragen kann man das Promostipendium für Studienaufenthalte im Ausland, für Praktika im Ausland, wenn man Abschlussarbeiten anfertigt und für Studien- und Wettbewerbsreisen. Allerdings muss man da dazu sagen, dass diese von den ProfessorInnen beantragt werden. Beim Praktikum wird ein Reisekostenzuschuss gezahlt und bei den Studienaufenthalten und Abschlussarbeiten wird außer dem Reisekostenzuschuss noch eine Aufenthaltspauschale gezahlt.
Und was muss man eigentlich bei der Bewerbung beachten? Ach ja, und wann sind eigentlich die Bewerbungsfristen?
Für die Bewerbung muss ein Online-Formular auf unserer Promos-Website von der Uni Jena ausgefüllt werden und diverse Dokumente hochgeladen werden. Die Dokumente sind ein Motivationsschreiben, der eigene Lebenslauf, ein Empfehlungsschreiben von einem Hochschullehrenden, die Notenübersicht, eine Studienbescheinigung und ein Sprachnachweis. Das Hochladen auf der Website ist ungefähr 1 Monat vor Bewerbungsschluss möglich und dabei wird Wert gelegt auf die Vollständigkeit der Bewerbung. Und außerdem bringt eine gute fachliche Begründung Vorteile. Was man zusätzlich beachten muss, bei Bewerbungsschluss ist schon die Zusage für den Auslandsaufenthalt nötig. Und 2 Bedingungen gibt es, und zwar müssen Praktika mindestens 6 Wochen dauern und Studienaufenthalte mindestens 3 Monate. Bewerbungsfristen sind immer 2-mal jährlich, und zwar einmal am 1.11., jetzt in diesem Fall der 1.11.2021 für das erste Kalenderhalbjahr 2022 und dann am 1.5.2022 ist die Bewerbungsfrist für das zweite Kalenderhalbjahr 2022. Und die Reisen müssen dann immer in dem Kalenderhalbjahr starten, für das man sich beworben hat.
Ah ja, okay. Also ist dann ja die nächste Bewerbungsfrist schon recht bald, am 1.11. für das erste Kalenderhalbjahr 2022. Und dann gibt es auch ein Auswahlverfahren, richtig?
Ja, genau. Und zwar haben wir eine Auswahlkommission verschiedener Fakultäten und diese sichtet die eingegangenen Bewerbungen und entscheidet dann darüber, wer gefördert wird.
Und wann erfahre ich, ob ich das Stipendium erhalten habe?
Das erfährt man ungefähr 6 Wochen nach Bewerbungsschluss.
Kann man das Stipendium eigentlich auch mit anderen Zuschüssen oder Stipendien kombinieren? Also darf ich zum Beispiel gleichzeitig auch Auslands-BAföG erhalten?
Ja, Auslands-BAföG und Promos sind kombinierbar. Die Promos-Zuschüsse sind bis zu einem Beitrag von 300 Euro beim Auslands-BAföG anrechnungsfrei. Allerdings darf kein anderes Stipendium aus deutschen öffentlichen Mitteln mit Promos kombiniert werden. Und dann habe ich auch noch ein Beispiel für Fördersummen. Also wenn man sich jetzt interessiert und wissen möchte, wie viel man bekäme, dann muss man sich natürlich informieren, weil die Fördersummen auch von Land zu Land sehr unterschiedlich sind. Aber für das Beispiel Südafrika wäre es im Jahr 2021 so gewesen, dass man einen Reisekostenzuschuss von 1.725 Euro bekommen hätte und dann noch monatlich 350 Euro.
Ja, ich glaube, das lohnt sich ja schon. Und habe ich richtig verstanden, dass man davon nichts zurückzahlen muss?
Genau. Das Stipendium muss nach Durchführung des Auslandsaufenthalts nicht zurückgezahlt werden.
Vielen Dank, Frau Friesleben, für die vielen hilfreichen Informationen. Dann geht es nun weiter mit Konstantin Haferland, der Medizin studiert, wie ich eingangs schon gesagt hatte, und einen Teil seines praktischen Jahres in Südafrika gemacht hat. Und dafür hat er das Promostipendium erhalten. Hallo Herr Haverland, wie geht es Ihnen denn zurück in Deutschland? Vermissen Sie Südafrika schon?
Ja, vielen Dank, Frau Zippe, erstmal für die Einladung. Primär bin ich erstmal froh, dass ich nicht für 2 Wochen in Quarantäne muss, wonach es ja sehr lange aussah. Das hat sich ja eigentlich erst vor 3 Wochen ergeben, dass ich nicht die 2 Wochen in Quarantäne muss, sondern gleich hier schon direkt anfangen darf zu arbeiten seit Montag. Ansonsten geht es mir aber gut. Ich wurde sehr lieb von meiner Familie, meiner Freundin empfangen, habe ein schönes Wochenende in der Heimat gehabt und ja, seit Montag arbeite ich jetzt hier schon wieder in Jena und ja, wenn ich jetzt mir das Wetter hier so anschaue, fühlt sich fast schon ein bisschen surreal an, dass ich noch vor einer Woche in Südafrika war und dort frühmorgens aufgestanden bin, um auf den Lions Head in Kapstadt zu steigen, mir den Sonnenaufgang anzuschauen. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich hier vermisse.
Und was vermissen Sie am meisten? Also wir haben jetzt schon gehört, das Wetter ist ein großer Unterschied und wahrscheinlich in Südafrika die bessere Variante als der Herbst in Deutschland. Aber gibt es noch etwas anderes?
Ja, tatsächlich vom Wetter. Das war jetzt eigentlich jetzt nur heute, das mit dem Regen so. Tatsächlich, als ich am Sonntag auf dem Balkon hier in Jena war, habe ich, glaube ich, mehr Sonne abbekommen als die letzten 2 Wochen in Südafrika. Dadurch, dass es ja Südhalbkugel ist und ich von Mai bis September dort war, war es zwischendurch auch schon ziemlich kalt und das Wetter ziemlich bescheiden. Da war ich schon ein bisschen neidisch auf Fotos von Freunden hier in Deutschland. Gerade auch in meiner Zeit in Johannesburg, wenn ich da Nachtdienste gemacht habe im Krankenhaus, muss man auch wissen, dass im Gegensatz zu Deutschland es dort in den Häusern eigentlich fast nie geheizt wird. Das heißt, wenn es dann nachts Minusgrade sind, sind es auch in den Räumen im Krankenhaus, es ist unglaublich kalt. Wir hatten immer 2 Paar Kassakhosen an, warme Skiunterwäsche und eine dicke Jacke, um irgendwie die Nacht zu überleben. Also mit dem Wetter, das ist so eine doppelschneidige Sache. Ansonsten vermisse ich primär die Leute, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe in Südafrika. Gerade in Johannesburg habe ich ja viele neue Bekanntschaften gemacht, aus der ganzen Welt natürlich, allen voran Südafrikaner, die ich dort kennengelernt habe, Gastgeber oder auch im Krankenhaus. Aber auch Johannesburg ist eine sehr internationale Stadt. Wir hatten Ärzte aus Finnland, aus Spanien, aus Italien. Ich hatte andere Studenten, mit denen ich gearbeitet habe, die aus Österreich gekommen sind, aus anderen Teilen. Und einfach dieser Kontakt und dieser kulturelle Austausch ist, sage ich mal, der eine große Punkt, den ich jetzt erstmal vermisse. Und der andere Punkt, als ich mir jetzt überlegt habe, was ich jetzt am Wochenende mache, ist mir aufgefallen, in Südafrika würde ich mir jetzt überlegen, wo ich jetzt als nächstes hinfahre, was ich als nächstes unternehme. Und hier werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen mehr für die Uni machen müssen, was auch in Ordnung ist, aber ja, das sind, glaube ich, die Sachen, die ich jetzt erstmal neu in meinen Tagesablauf integrieren muss.
Gut, jetzt haben wir ja gehört, dass Sie einige Leute kennengelernt haben und das ist auch immer eine Frage von Studierenden im Ausland, wie man das macht, Kontakte zu knüpfen, gerade am Anfang. Könnten Sie dafür noch ein paar Tipps geben?
Auf Arbeit lernt man natürlich Leute sehr gut kennen, gerade in Johannesburg, da habe ich im Schnitt 70 Stunden gearbeitet, da verbringt man schon viel Zeit zusammen. In Johannesburg hat es den Vorteil, dass dort für Studenten und internationale Ärzte eine Unterkunft angeboten wird, wo eine Gastgeberin 4 Häuser hat, in denen bis zu 13 verschiedene Leute übernachten können. Dort gibt es auch einen Pool, es gibt sogar ein kleines Fitnessstudio. Wir machen dort gemeinsame Kochabende immer 1 bis 2 Mal pro Woche. Gerade als die Italiener zum Beispiel gekommen sind vor 2 Wochen, haben sie Pizza auf napolitanische Art gemacht mit dem Teig, der 3 Tage vorher vorbereitet wurde. Dadurch hat man erstmal sehr gut Leute kennengelernt. Und ansonsten, wie das so auf Reisen üblich ist, also in Kapstadt habe ich zum Beispiel dann in einem Hostel übernachtet. Da lernt man meistens sehr offene, aufgeschlossene Leute kennen, die auch daran interessiert sind, andere Leute zu finden, mit denen man was unternehmen kann. Ja, also sowohl im Krankenhaus als auch außerhalb kann man eigentlich gut Leute kennenlernen.
Sie haben also einen Teil des praktischen Jahres in Südafrika absolviert. Wollen Sie uns darüber vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, gern. Also vielleicht auch erstmal für die Nicht-Mediziner, die diesen Podcast hören. Also das praktische Jahr ist der letzte Abschnitt des Medizinstudiums, wo wir nochmal für ein Jahr mehr oder weniger durchgängig im Krankenhaus arbeiten. Davor ist ja primär Vorlesungen und Seminare und nur so kleinere Praktika. Und das ist untergliedert in drei sogenannte Tertiale, A4 Monate. Man muss davon ein Tertial in einer chirurgischen Klinik absolvieren, ein Tertial in einer inneren Medizin und ein Tertial kann man sich aussuchen. Und ich habe mich dazu entschieden, mein chirurgisches Tertial in Südafrika zu absolvieren. Das hatte letztendlich verschiedene Gründe. Unter anderem Chirurgie war letztendlich nie so unbedingt mein Lieblingsfach, aber da man es ja machen muss, habe ich mir gedacht, ich würde es gerne in einem Land verbringen, wo man auch außerhalb der Arbeit noch ein bisschen was sehen kann, was unternehmen kann, dass ich sozusagen mir die 4 Monate irgendwie halbwegs angenehm gestalte. Dann wollte ich schon immer mal für einen längeren Zeitraum im Ausland leben, bis auf Urlaub oder ähnliches war ich sonst nie länger am Stück im Ausland. Dann bei mir musste es eigentlich auch ein englischsprachiges Ausland sein, da ich zwar ein bisschen Russisch und Spanisch gelernt habe, das aber bei weitem nicht ausreicht, um mich in einem Krankenhaus auch zu verständigen. Und sozusagen diese Gründe kombiniert, ist dann die Wahl auf Südafrika gefallen, was auch durchaus ein beliebtes Ziel unter Medizinstudenten sind. Dann hatte ich noch eine Freundin, die mir das empfohlen hatte, die auch schon in Johannesburg gearbeitet hatte und mir noch ein paar nützliche Tipps und Tricks gegeben hat. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich mich für das Tertial in Südafrika beworben habe und 8 Wochen in George, das ist in der Nähe von Kapstadt, und 8 Wochen in Johannesburg verbracht habe.
Sie haben Ihr Praktikum also an zwei verschiedenen Orten absolviert, sagten Sie, in George und in Johannesburg. Was ist denn da so der Unterschied zwischen den beiden Städten? Wo hat es Ihnen besser gefallen?
Ja, ich würde sagen, George und Johannesburg, die beiden Städte könnten eigentlich kaum unterschiedlicher sein. Also George liegt, wie ich schon erwähnt hatte, 5 Stunden ungefähr östlich von Kapstadt, was immer noch damit zu der Provinz Kapstadt eigentlich gehört. Ist eine bisschen ländlichere Gegend, sehr schön für touristische Reisen, sehr beliebt. Dort sprechen viele Menschen Afrikaans. Also Südafrika hat ja 11 verschiedene Sprachen. Also wer denkt, dass er da nur mit Englisch sich verständigen kann, der wird da auch auf die eine oder andere Herausforderung treffen. Ich war dort während der Zeit der einzige internationale Student und oder Arzt, was auch nochmal ein deutlicher Unterschied war, aber auch seine Vorteile hat, weil ich gerade in der Orthopädie dort und in der Notaufnahme viel Sachen selbstständig auch machen durfte, mir viel gezeigt wurde und ich glaube, die einfach Freude hatten, dass jemand Internationales kommt. Also das ist vielleicht auch immer mal eine gute Idee, vielleicht nicht nur an die super beliebten Ziele im Ausland zu gehen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen an die kleineren Orte zu denken, die auch ihren Charme haben. In Johannesburg dann, was im komplett anderen Teil des Landes liegt. Ich wollte an für sich mit dem dorthin fliegen. Aus Corona-Pandemie-Gründen wurde der Flug aber gestrichen. Ich musste auf einen 16-stündigen Busfahrt umsteigen. War sozusagen das komplette Gegenteil. Also sehr internationales Team. Andere Studenten, andere Ärzte. Ich habe dort in der Traumatologie gearbeitet. Man muss dazu sagen, dass ich dort in Johannesburg an dem größten Krankenhaus Afrikas war, was auch zu den 10 größten Krankenhäusern der Welt gehört, also jetzt nur auf die Anzahl der Betten bezogen. Dort in der Traumatologie, welches auch die größte der Welt ist, normalerweise zwischen 3 bis 5 Schusswunden werden da am Tag behandelt. Bei mir war es noch so, dass ich dort am 12. Juli meinen ersten Tag hatte. Und das war gerade die Zeit, das ist, glaube ich, sogar auch in die deutschen Medien rübergeschwappt, als die Aufstände begonnen hatten in Südafrika. Das war, als der ehemalige Präsident Zuma inhaftiert wurde, weil er zu einer eigentlichen Anhörung nicht erschienen ist und seine Anhänger in KwaZulu-Natal ja, sind auf die Straße gegangen, haben dort Blockaden gemacht. Das hat sich immer weiter aufgebauscht, ist dann auch bis nach Johannesburg gekommen und hat letztendlich zu über 270 Toten geführt infolgedessen. Und dort hatte ich meinen ersten Tag in dem Krankenhaus und wir hatten, also nur an dem Tag hatten wir über 40 Leute mit Schussverletzungen. Die Proteste waren bis vorm Krankenhaus, es musste das Militär kommen, wir konnten das Krankenhaus nicht verlassen, mussten mit einer Polizeieskorte das Krankenhaus wieder verlassen. Also es war ein absolut abenteuerlicher erster Tag und damit auch was komplett anderes, als ich es in George gesehen hatte. Also die Gewalt, die man dort sieht, ist ja also absolut nicht mit anderen Sachen zu vergleichen. Also wenn in Deutschland ungefähr, das hatte ich jetzt nochmal nachgeschaut, ungefähr um die 500 Tötungsdelikte pro Jahr stattfinden, das war zumindest jetzt die Zahl von 2019, dann ist das in Südafrika ungefähr das, jetzt bezogen sozusagen auf pro 100.000 Einwohner, das 50-fache. Also für 2017 eine Zahl von über 20.000. Also es ist von der Gewalt her unglaublich und sowohl von dem, was man im Krankenhaus sieht, aber natürlich auch, dass man außerhalb vom Krankenhaus dann natürlich ein bisschen vorsichtiger sein muss. Also das Krankenhaus durften wir nicht verlassen, wenn es dunkel war, weil es einfach sozusagen zu gefährlich sind. Man musste sich sozusagen ständig überlegen, was man an Kreditkarten, an Wertgegenständen mitnimmt. Auch so einfach ja, Gedankensweisen, über die man sich sonst in Deutschland eigentlich keine Gedanken macht. Also es war beides komplett anderes. Wenn ich mich jetzt für eins nochmal entscheiden müsste, oder beziehungsweise wenn ich nochmal nach Südafrika zurückkehre, würde ich wahrscheinlich wieder nach Johannesburg gehen, einfach weil mir die Arbeit in einem internationalen Team unglaublich viel Spaß macht und wir dort in der Unterkunft auch eine ziemlich coole Gemeinschaft waren. Ja, deswegen würde die Wahl auf Johannesburg fallen, aber ich bin auf jeden Fall froh, beides gesehen zu haben.
Ja, sehr interessant. Können Sie noch was zu den kulturellen Unterschieden sagen? Abgesehen von den Gewalttaten, aber die haben jetzt nicht so viel mit der Kultur zu tun, die sich vielleicht im Arbeitsalltag widerspiegeln oder auch in der Freizeit.
Ja, dazu muss man sagen, dass Südafrika erstmal ein sehr vielseitiges Land ist. Also wenn man ja schon sieht, dass es 11 verschiedene offizielle Sprachen gibt, gibt es auch dementsprechend viele verschiedene Regionen, die ihre unterschiedlichen Bräuche haben. Grundsätzlich würde ich auch zum Beispiel sagen, dass in George, dort in dem Bereich der Garden Route, die Patienten, was mir im Krankenhaus aufgefallen ist, sehr dankbar waren für jede Behandlung. Also sie haben sich eigentlich nie beschwert, wenn sie mal länger warten mussten, was durchaus auch häufig vorgekommen ist, waren immer sehr dankbar gegenüber jeder Behandlung, was ich dann zum Beispiel in Johannesburg hatte ich das nicht mehr das Gefühl, dass das dann dort so der Fall ist. Familie hat dort, hatte ich das Gefühl, einen sehr hohen Stellenwert. Man ist gerade auch in den Townships, wo viele Menschen leben, eine unglaublich enge Gemeinschaft, vertraut einander. Ansonsten gibt es verschiedene Essenskulturen, verschiedene Trinkkulturen. Es ist aber schwierig, das auf einen Nenner zu nennen. Ich würde sagen, es ist ein sehr vielseitiges Land und viele sagen auch, dass eigentlich Südafrika als Land sozusagen wie ein Kontinent nochmal ist.
Ja, nun waren Sie zu einer Zeit im Ausland, zu der ein Auslandsaufenthalt ja nicht so ganz selbstverständlich war. Wie war das Leben denn insbesondere in dieser besonderen Zeit der Corona-Pandemie in Südafrika?
Ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Zunächst mal bin ich froh, dass ich letztendlich überhaupt fliegen konnte oder überhaupt das Tertial absolvieren konnte im Ausland. Gerade Anfang des Jahres war das absolut unsicher, als dann die Corona-Zahlen auch ein bisschen höher waren in Südafrika, ich noch keine Impfung hatte und auch trotz Zusage von der Universität von Kapstadt und Johannesburg diese Zusage eigentlich bis zuletzt nur unter Vorbehalt war. Sie haben sich immer gesagt, dass sie es noch bis zur letzten Sekunde aus Pandemiegründen absagen können. So gesehen bin ich erstmal primär froh, dass es überhaupt geklappt hat. Ansonsten zur Corona-Lage, als ich im Mai runtergeflogen bin, war es eigentlich relativ ruhig von den Corona-Zahlen. Die sind dann aber im Verlauf bis zum Juli immer weiter angestiegen. Ich glaube, als ich mich runtergeflogen bin, habe ich mich gleich in Kapstadt als Tourist geoutet, als ich meine FFP2-Maske getragen habe. Dort sieht man eigentlich fast nur die Stoffmasken. Also ich habe dort auf der Straße eigentlich keine chirurgische FFP2-Maske gesehen. Ja, und dann mit meiner Zeit in George, den ersten 8 Wochen, sind die Zahlen immer weiter angestiegen. Das hat man auch in den Krankenhäusern bemerkt. Und das war dann eigentlich im Höhepunkt dann Anfang Juli, als ich nach Johannesburg gewechselt wurde. Und auch, aber ähnlich wie es sozusagen ja auch in Deutschland mehr oder weniger war, waren die Corona-Maßnahmen immer ein bisschen schwankend. Auch dort wurde sich sehr über die Corona-Maßnahmen beschwert. Zum Beispiel hatten die ganz komische Regeln, wie das beim ersten Lockdown, das war dann noch im April 2020, da war es zum Beispiel verboten, dass man Schuhe kauft, wo man die Zehen kann. Also es durften nur Schuhe gekauft werden, die geschlossene Füße sozusagen haben. Und genauso auch T-Shirts durften nur verkauft werden, die unter Jacken sind, keine anderen T-Shirts. Also ganz komische Regeln zum Teil. Auch dann ein Alkoholverbot. Also man konnte keinen Alkohol kaufen, man konnte keine Zigaretten kaufen. Dann wurde zwischendurch das mit dem Alkohol zeitlich eingeschränkt. Und gerade auch mit dem Alkohol hat einen großen Einfluss gehabt auf meine zweiten 8 Wochen in Johannesburg, weil ich da an der Traumatologie gearbeitet habe. Das ist sozusagen die größte, die es weltweit gibt. Aber dadurch, dass 2/3 aller Traumatologiefälle in Assoziation mit Alkohol sind, war am Anfang dadurch wenig los. Aber es hat sich dann, als die Maßnahmen gelockert wurden, dann auch wieder auf ein fast normales Pensum eingeregelt. Aber ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Zwischendurch mussten Reisen abgesagt werden. Aber ich bin letztendlich froh, dass ich trotzdem reisen konnte überhaupt.
Nun zurück zum Promostipendium. Darüber wollen wir auch noch ein bisschen mehr wissen. Wie haben Sie eigentlich über diese Möglichkeit erfahren?
Ich habe darüber erfahren, als ich mir online Erfahrungsberichte durchgelesen habe von anderen Medizinstudenten, die ihr Praktikum in Südafrika absolviert hatten. Und dort hatte einer auch geschrieben, dass er dieses Promos-Stipendium bekommen hatte. Und das hatte mir erstmal in dem Moment gar nichts weiter gesagt. Und dann habe ich danach ein bisschen im Internet recherchiert und fand das eigentlich eine ganz, ganz gute Idee, es doch mal versuchen und mich zu bewerben.
Und dann haben Sie sich zum 1.5. beworben. Das ist ja einer der beiden Bewerbungstermine im Jahr. Und haben Sie Tipps für die Bewerbung? Gibt es da etwas zu beachten?
Ich würde nur die allgemeinen Tipps geben, die man sonst bei solchen Bewerbungen, finde ich, beachten sollte. Primär, dass man sich frühzeitig einen Plan macht, dass man ja gewisse Zeit einplant, die das Ganze kostet, vor allem auch für das Sprachzertifikat. Ich glaube, das hat bei mir sozusagen am längsten gedauert in diesem Prozess für die Bewerbung, dass man da rechtzeitig entweder irgendwelche Kurse besucht oder halt diesen Sprachtest macht, dass es da nicht irgendwie zu Problemen kommt. Ansonsten muss ich aber sagen, haben die restlichen Sachen eigentlich, die ich einreichen musste, relativ problemlos geklappt.
Und gibt es sonst noch etwas, was Sie hinzufügen möchten, so im Allgemeinen zum Abschluss des Interviews?
Ich würde es einfach nur, also jedem Studenten oder wie auch immer empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, ins Ausland zu reisen, dann sollte er es auch versuchen. Das ist was einen sehr bereichert. Und ich würde es einfach jedem empfehlen. Ja, dann möchte ich mich zuletzt noch bei Promos bedanken, dass sie sozusagen mit dem Reisekostenzuschuss auch einen wichtigen finanziellen Beitrag, neben dem auch wichtigen finanziellen Beitrag meiner Eltern, vielen Dank auch an dieser Stelle, geleistet haben, weil doch die, auch allein schon die Studiengebühren, das muss man natürlich auch wissen, schon nicht unerheblich sind. Also dafür auf jeden Fall nochmal vielen Dank.
Okay, dann ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war's auch schon von Wege ins Ausland, dem Podcast des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie noch weiter über Auslandsaufenthalte wissen möchten, gefördert von Promos, dann informieren Sie sich auf unserer Website. Und ja, bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch weiterhin telefonisch zu den Sprechzeiten und per E-Mail zur Verfügung. Hören Sie bald wieder rein. Die nächste Folge erscheint im November. Bis dahin einen guten Semesterstart. Tschüss.